Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich wünsche einen famosen Wochenbeginn.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Peter. Happy Birthday to you.
Peter. Besser gesagt, Hans-Peter Harpe-Kerkeling wird heute 60 Jahre alt und das feiern wir. Wir gratulieren dem Unterhaltungskünstler und schauen zurück auf seine Arbeit, sozusagen sein Œuvre, und gratulieren mit einem ganz speziellen Gast. Dem einstigen Berliner Förster Wolfgang Korn, der in Harpes wohl besten politischen Clip mitgewirkt hat. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur und wir gratulieren.
Hier ist total normal, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Hier ist total normal, hallo.
Hallo.
Hier gibt's das nette, liebe, schöne und gemeine. Und einen Happe, wenn Sie wissen, wen ich meine. Hier ist total normal, grüß Gott.
Grüß Gott.
Hier ist total normal, hallo.
Hallo.
Hier gibt es Hunde, Hühner, Katzen und auch Schweine. Und eine große Klappe, wenn Sie wissen, wen ich meine. Hier ist total normal, hallo.
Wer könnte damit wohl gemeint sein? Harpe. Natürlich. Hans-Peter Harpe-Kerkeling, einer der bekanntesten und beliebtesten Komiker Deutschlands, hat heute Geburtstag. Eigentlich feiern wir im Kompressor keine Geburtstage. Aber hey, es ist Harpe Sioni Kerkeling. Es ist sein 60. Geburtstag und er ist einfach ein Darling. Woran das liegt, erzählt uns jetzt mein Kollege Matthias Dell.
Alles auf Anfangsposition.
Ich bin der Peter, bin neu hier.
So ging das los vor mehr als 30 Jahren, als der Komiker Harpe Kerkeling bekannt wurde. Für den Durchbruch sorgte ab 1989 Total Normal bei Radio Bremen. Eine liebevoll anarchische Parodie auf Rateshows. Es gab Mörder-Duschhauben zu gewinnen und
eine Mitropa-Kaffeemaschine, 8,5 Tassen. Wunderbar. Und hängende Filter mit Tropfverschluss.
Preise so legendär wie die Sendung. Und wie der Film Kein Pardon von 1993, in dem Kerkeling sich am Zynismus des Fernsehens abarbeitete, in das er früh wollte. Kein Pardon ist ein Klassiker, mit Heinz Schenk in der Rolle des Star-Moderators Heinz Wäscher. Dem fliegen die Herzen von Oma, Opa und Mutter der Harpe-Figur zu, die hier Peter heißt. In echt dagegen erweist sich der Star-Moderator als arroganter, sexistischer Sack.
Heinz Wäscher, diese alte Hackfresse, und in seiner bescheuerten Show werde ich nie auftreten. Ich bin da die kleinste Nummer und Heinz Wäscher guckt mich mit dem Arsch nicht an!
Harpe Kerkelings Werk besteht, grob gesagt, aus zwei Teilen. An die Stelle der komischen frühen Fernseh- und Filmarbeiten bis Anfang der Nullerjahre tritt ab 2006 der medial zurückgezogen agierende Bestsellerautor. Ich bin dann mal weg, der Junge muss an die frische Luft und, gerade erschienen, gebt mir etwas Zeit, berühren durchaus schmerzhafte Punkte wie den eigenen Burnout oder den Suizid der depressiven Mutter, über den der Junge sich und den Großeltern mit humorvollen Parodien des Ruhrgebietslebens hinweghilft.
Ich nehme gerne noch ein Eierlikörchen, wenn ich darf. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen.
In Gebt mir etwas Zeit geht es auch um den AIDS-Tod von Kerkelings damaligem Freund Ende der 1980er Jahre in Amsterdam, der vor dem homophoben Mediengeschäft in Deutschland versteckt werden musste. Bis 1991 Rosa von Praunheim den Komiker im Fernsehen zwangsoutete.
Na, ich denke zum Beispiel, Harpe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger. Ich denke, dass Harpe Kerkeling, das ist eine Aufforderung an ihn zu sagen, bekenn dich, sei ein Vorbild.
Im Nachhinein befreiend, wie Kerkeling seither Vorbild für queere Menschen etwa in einer aktuellen ARD-Doku erzählt.
Das war ein ziemlich schlimmes Versteckspiel. Zeitweise und auch mit Angst behaftet. Was passiert, wenn das an die große Glocke gehängt wird? Insofern war dieses Zwangsouting so unangenehm, so doof das auch war, am Ende für mich ein Glücksfall, auch wenn es nicht gut gemeint war von der anderen Seite, weil ich quasi in die Öffentlichkeit gezwungen wurde.
Zu dieser Öffentlichkeit unterhält Habe Kerkeling ein ziemlich entspanntes Verhältnis. Er rennt nicht, wie andere Showgrößen seiner Altersklasse, ressentimentgeladen vergangenem Ruhm hinterher oder pflegt die eigene Eitelkeit als zynische Marke. Kerkeling ist ein Darling, weil er so freundlich ist.
Wahnsinn, Peter Alexander. Oma, das ist Wahnsinn, Marika Röck.
Selbst in seinen berühmten Streichen wie bei dem inflationären Fake-Bambi-Verteilen vor der Bambi-Verleihung oder als Königin Beatrix, die vor dem Staatsbesuch der Richtigen am Schloss Bellevue vorfährt.
Hallo, das ist die Falsche. Das ist die Falsche. Ich wollte lecker mitreden mit dem Präsidenten.
Oder beim Veralbern von klassischer Musikkritik.
Der Wolf, das Lamm, Hurz.
Habe Kerkelings tollster Prank, seine politischste Rolle, bis heute millionenmal geklickt, ist aber der Auftritt des wildschweingeplagten Kleingärtners Rico Mielke in der Privat-TV-Sendung des einstigen Berliner Innensenators Heinrich Lummer um die Jahrtausendwende.
Also, haben wir gesetzlich Chancen,
mir
das zu regeln? Mir
bis hier, Herr Lummer. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Und die Emotionen haben sich da auch hochgeschaukelt. Verdammt nochmal.
In der Show sollten gewöhnliche Leute auf Verantwortliche treffen.
Herr Korn ist hier vom Forstamt Tegel, ist selber Förster, was man ja auch äußerlich sehen kann.
Kerkelings Kleingärtner aber durchkreuzt die Ordnung der Show, unterbricht, trollt Moderator und Gegenüber und geriert sich die ganze Zeit als Opfer.
Schauen Sie, wer hat denn Vorrang? So ein Wildschwein oder ein Kleingärtner? Wer kommt denn zuerst Ihrer Ansicht nach, Herr Kurz?
So nimmt dieser Rico Mielke spielerisch die Strategien der AfD vorweg, die sich Jahre später durch Lautstärke, Rumgejammer und Bigotterie Raum im medialen Reden erobern wird.
Es hat damit zu tun, dass der Kleingärtner, der kleine Sparer, ist am Ende der Gelackmeierte. Und Sie können es ruhig ernst nehmen, Herr Lummer.
Das wollen wir ja ernst nehmen.
Ja, und über das Bit von Habe Kerkeling, einer seiner größten Hits, sprechen wir mit demjenigen, der auch in der Sendung war. Wolfgang Korn, ehemaliger Leiter der Revierförsterei Hermsdorf. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Ja, schönen guten Tag.
Vor 25 Jahren wurde dieser Clip veröffentlicht. Vielleicht nochmal kurz zum Setting. Damals gab es den lokalen Privatsender TV Berlin und dort die Talkshow Auf den Punkt Berlin, moderiert vom einstigen Berliner CDU-Innensenator Heinrich Lummer. Der stand in der Mitte auf dem Steg, auf der einen Seite dann ein besorgter Bürger, eine besorgte Bürgerin und auf der anderen Seite eine zuständige Person des Amts. Und das waren in dem Falle Sie. Wie schnell haben Sie denn bemerkt, dass Rico Mielke, der empörte Kleingärtner, eigentlich Habe Kerkeling ist?
Ja, das war schon bevor die Sendung oder diese Sendung aufgezeichnet wurde. Und zwar hat man da organisatorisch quasi einen Fehler gemacht. Und zwar, ich kam an, das war ja im Fuße des Sendeturms vom Fernsehturm, das Studio. Und Herr Lummer und ich hatten nur ein bisschen Smalltalk und so. Und dann kam die Visagistin und sagte, so, kommen Sie mal mit. Sie müssen ja dann noch bepudert werden und so weiter und kriegen das Mikrofon um und so weiter. Und das hat mindestens 5 bis 10 Minuten gedauert. Und dann sagen so, gehen Sie mal durch die Tür. Da ist das Studio, warten die anderen und dann geht es weiter. So, dann kam ich da hin, Herr Lummer war dann auch da, zig andere Leute. Und dann hieß es, ja, wo ist denn der Bürger, der das eingereicht hat, wo ist der denn? Hat da jemand meine Telefonnummer? Ruft ihn doch mal an und so. Ich habe mich schon gewundert, wieso und so. Und kaum als das gesagt war, flog auf einmal die Tür auf und da kam der Bürger mit 2 Frauen im Schlepptau ins Studio. Und da habe ich mich schon gewundert, wieso wissen die nicht, dass der hier im Studio ist? War doch bei mir auch anders. Ja, und dann beim Begrüßen seine 10 und so, da war mir klar, Mensch, Habe Kerkeling. Und dann, Ratter, Ratter, was machst du hier und so. Und dann dachte ich mir, ja gut, du bist hier nur die Staffage. Das geht um, kannt ja die Sendung, hier, darüber lacht die Welt. Das geht hier um Heinrich Lummer und du bist hier Staffage. Dann machst du eben hier gute Miene zum bösen Spiel.
Ah, also Sie haben ihn sofort erkannt, obwohl er verkleidet war mit brauer Langhaarperücke, das Haar zu einem Zopf zusammengebunden, Brille, Moustache, Zahnprothese, wie Sie gerade auch schon gesagt haben. Man erkennt ihn ja auch eigentlich sofort. Aber warum haben Sie dann nichts gesagt? Warum haben Sie nicht reagiert?
Ja, weil ich dachte, gut, der will also den Lummer auf die Rolle schieben und du bist ja hier nur so Beiwerk und hab da nichts zusammen. Und als wir dann reingingen, fragte er mich noch, und Sie sind Förster in Berlin? Ich sagte, na, sehen Sie doch, war ja in Uniform da, ne, und so. Und ja, und dann sind wir reingegangen. Und ja, und dann ging die Show los, ja.
Dann ging die Show los. Das mit den Wildschweinen in der Stadt, in den Vorgärten, war ja tatsächlich schon Ende der 1999er Jahre ein tatsächliches Problem. Genau. Nun wird es aber auf die Spitze getrieben. Wir hören mal rein.
Wir haben keine festen Abschusspläne, sondern schießen eh schon.
Doch, wir schießen einfach so, wie wir lustig sind.
Wir haben keine Abschusspläne.
Ach, mein Lieber. Mein Lieber, Herr Koch.
Ja, was natürlich auch an seiner Rolle so clever ist, dass er sie dauernd mit falschen Namen anspricht. Ich weiß gar nicht, wie viele es am Ende waren. Hat sie das irgendwann doch vielleicht gewurmt oder dachten sie, naja, es gehört halt zum Spaß?
Das gehörte dazu. Also erst habe ich es gar nicht so mitgekriegt, nachher dann schon so Herr Krummer, kurz Herr Koch. Und ich hatte dann im Nachhinein wieder gedacht, ach Mensch, hättest du ja eigentlich mit ihm die Bälle dir zuspielen können und seinen Namen auch verhundepiebel, Mielke, Stoff, Honecker oder sonst wie. Aber im Nachhinein habe ich dann gedacht, es war gut, dass ich das nicht gemacht habe. Das wäre einfach ja, Klamauk geworden oder blöd. Ja. Und ich bin da eben der Förster und habe da nicht da den Komiker zu machen. Und das war unterm Strich, denke ich mal, genau richtig.
Ne? Ja, Sie sind sehr seriös und sachlich geblieben. Und obwohl Sie geahnt haben oder gewusst haben, dass es Harpe Kerkeling ist, hat der Moderator ja gar nichts gecheckt, sondern vielmehr versucht, den empörten Rico aus Marzahn wieder in die Spur zu schicken. Auch hier nochmal ein Ausschnitt.
Verstehen Sie das?
Also Herr Lummer,
Sie sind nicht der Mittelpunkt der Welt.
Ist ja, also, das so hat auch keiner gesagt.
Gesprächspartner unter anderen.
Ja, aber
Sie müssen einen anderen ausreden lassen.
Aber man muss doch mal...
Sonst reden Sie doch völlig leicht den Biss raus. Hören Sie mal so jetzt.
Auf den Punkt also, muss man kommen.
Ja,
mal.
Wir kommen ja auf den Punkt.
Ein Gebrüll hier.
Auf den Punkt. Ja. Ach du Liebes, wer brüllt denn hier?
Ja, also wie schwer war das denn da für Sie, dann trotzdem ernst zu bleiben?
Also gelacht habe ich, glaube ich, auch. Und das wurde ja auch geschnitten. Und ich bin dann verhältnismäßig selten nur im Bild. Und da gucke ich immer verhältnismäßig ernst. Aber das war schon urkomisch und habe darüber auch gelacht. Und was ich dazu allerdings sagen muss, das habe ich später in einem Interview von dem Nachrichtensprecher von TV Berlin, der von Harpe Kerkeling als Hundefänger auf die Schippe genommen wurde. Und der hat das später in einem Interview auch gesagt. Er hat ihn auch erkannt. Und aber er war dann in seiner Rolle und das war mir, ging mir eigentlich genauso. Du hast dann versucht, normal auf die Fragen zu antworten und auf das Thema und gut, das alles andere rum war Spaß und ich habe mich versucht zu konzentrieren, wenn man mich wieder was gefragt hat.
Sie hatten noch nicht mal also einen kurzen Moment des Mitleids, als Sie gemerkt haben, dass der Moderator die ganze Zeit ja versucht, die Situation ein bisschen zu entschärfen. Auch da haben Sie gedacht... Nun ja, das ist jetzt das Problem von dem Herrn Lummer.
Lummer, genau. Also wobei ich sagen muss, er hat das super gemacht, der Herr Lummer. Also seine Sendung da zu retten und so. Und es gab ja da wirklich viele komische Sachen. Wobei man dazu sagen muss, das, was im Fernsehen gesendet wurde, das geht, glaube ich, 8-9 Minuten, was auch bei YouTube zu sehen ist. Die ganze Geschichte dauert insgesamt 23 oder 25 Minuten.
Mit die Aufzeichnung.
Die Aufzeichnung mit Filmbeiträgen und. Mhm. Da sind auch schon noch urkomische Sachen bei. Das ist auf einer DVD, wo so eine Sammlung drauf ist, ist dieser Spot komplett dargestellt. Und allein da sind noch so viele Gags mit bei. Und das ist schon urkomisch. Ne?
Ja, und als die Sendung zu Ende war, wie wurde die Situation dann aufgelöst? Haben Sie da noch mit Harpe Kerkeling gesprochen?
Ja, also es war so, dass er dann empört rauslief, das sieht man ja auch dann in diesem Video. Und ich dann zu Herrn Lummer gesagt habe, Mensch, Herr Lummer, das war der Kerkeling, der hat sich auf die Rolle hier geschoben. Ne? Kerkeling, der kannte ihn nicht. Und er kam ja dann zurück und hat sich dann bedankt und so weiter. Und in dieser Gedenk-DVD sozusagen wurde auch Herr Kerkeling und sein Regisseur interviewt. Und die haben dann nochmal bestätigt, dass der den Namen Harpe Kerkeling, der Herr Lummer, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also wir hätten das stundenlang weitermachen können. Der hat nichts gemerkt.
Was würden Sie sagen, wie aktuell ist diese Figur, die Harpe Kerkeling da in dem Moment produziert? Sie ist 25 Jahre alt, zeigt aber einen aufgebrachten ja Kleinbürger, einen Wutbürger, könnte man auch sagen. Inwiefern spiegelt das vielleicht auch unseren heutigen Zeitgeist wieder bei dem einen oder anderen?
Ja, also ich beziehe das jetzt mal auf meinen Beruf, also als Förster in Berlin. Ich hatte Gott sei Dank selten so Konfrontationen mit Bürgern. Es gab schon ein, zwei auch mal so, aber die liefen immer im Rahmen noch ab. Und eigentlich habe ich immer versucht, auf die Vernunft zu setzen und die Bürger aufzuklären, was, ich denke, sage ich mal, in 98% der Fälle auch immer geklappt hat. Und was heute mich sehr ärgert, ist eben halt, dass an Gesetze bzw. Kleinigkeiten, also Hund an die Leine nehmen und so weiter, solche Dinge, oder gerade ist ein Riesenmüllproblem im Waldbereich, dass das einfach ignoriert wird und die Leute auch nicht merken, was sie damit anrichten und nicht wertschätzen die grüne Oase Berlins. Also Berlin ist in Europa zumindest eine die Hauptstadt, die über 25% Waldanteil hat, wenn man die Umlandflächen noch in die Fläche hineinrechnet. Und da wünschte ich mir doch ein bisschen mehr Respekt und einen respektvolleren Umgang mit dem Wald.
Der Clip, der endet ja mit dem Abgang von Rico Mielke, Sie haben es schon gerade gesagt, und einer Einladung.
Und in der nächsten Woche knallt's. Da lade ich Sie ein zum Wildbreit, da können Sie aber sicher sein. Sie und den Herrn Kurz.
Tja, also gab es danach noch ein Essen? Hat er Sie eingeladen, der Herr Mielke?
Nee, leider nicht. Da warte ich heute noch drauf.
Ja, so war es. Aber wie viel Ruhm haben Sie denn erlebt? Also der Wildschwein-Clip, der hat ja auf YouTube 6 Millionen Views. Werden oder wurden Sie immer noch auf der Straße erkannt? Wie sind Sie damit umgegangen? Wie gehen Sie heute damit um?
Ja, also das erste Jahr nach, also die Aufzeichnung hat im Sommer stattgefunden. Die Sendung war, glaube ich, im Oktober. Und erstmal natürlich alle Freunde aus ganz Deutschland riefen an und haben sich amüsiert. Und ich glaube, so ein Jahr lang ging das, dass ich also auch dienstlich E-Mails kriegte aus ganz Deutschland und da Fans waren. Also irgendwann, es ging dann teilweise mit irgendwelchen Wünschen oder Forderungen oder sonst wie weit, wo ich das dann eben auch abgeblockt habe. Also es war jetzt nicht so viel, aber es war schon
außergewöhnlich dann doch, genau. Für das, was Sie sonst im Leben machen.
Und so die ersten Wochen nach der Sendung wurde ich dann auch von Leuten auf der Straße angesprochen, die mich dann erkannt haben. Das ebbte dann nachher ab, aber es hat mich gewundert, denn auch Jahre später noch, ich bin ja dann auch nur älter geworden, wie man sieht heute, weißhaarig.
Man erkennt sie trotzdem.
Habe keinen Bart mehr und habe weiße Haare. Aber das letzte Mal war jetzt vor 3 Jahren in Bornholm, dass mich dort wildfremde Leute, die haben mitgekriegt, dass ich Förster aus Berlin bin und offensichtlich hatten die dann so eine Verbindung hergestellt und fragen mich, ob ich denn was mit Habe Kerkeling mal zu tun hatte. Und so, das kann ja nicht wahr sein. Und ja, ich finde das immer sehr lustig und erzähle dann die Geschichte, wie es war. Ja.
Also ich finde ja, sollte Habe Kerkeling das jetzt gerade hören, wovon ich schwer ausgehe, er muss sich unbedingt nochmal bei Ihnen melden. Heute hat er natürlich Geburtstag, aber es ist einer der tollsten Pranks von Habe Kerkeling. Sein Auftritt als Rico Mielke, dem Schrebergärtner, der sich von Wildschweinen bedroht fühlt, in der Sendung Auf den Punkt. Und mit dabei war Wolfgang Korn, mittlerweile pensionierter Förster. Ich danke herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch recht herzlich für die Einladung und wünsche Herrn Kerkeling alles Gute für die nächsten Jahrzehnte.
Ja, heute wird er 60 Jahre alt und das feiert auch die ARD. Um 20.15 Uhr läuft die Doku Habe Kerkeling total normal oder gibt es auch jetzt schon in der ARD-Mediathek zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der in irischer Sprache gedrehte Film Kneecap hat bei den British Independent Film Awards 7 Preise gewonnen, darunter die höchste Auszeichnung bester Film. Kneecap, der auf einer halbfiktionalen Erzählung über die Entstehung des gleichnamigen Rap-Trios aus der nordirischen Stadt Belfast basiert, sei für sie zuerst ein Film über die irische Sprache gewesen, so die Bandmitglieder. Aber auch Minderheitengruppen wie die amerikanischen Ureinwohner und die australischen Aborigines könnten sich in der Geschichte wiederfinden. Die 3 Musiker werden in dem Film zu Vorkämpfern einer Bürgerrechtsbewegung zur Rettung ihrer Muttersprache. Auch der Oscar-Preisträger und irische Muttersprachler Michael Fassbender spielt mit. Er verkörpert den Vater eines der Bandmitglieder. Kneecap hat auch Chancen auf einen Oscar. Er vertritt Irland in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm. Ein historisches Gebäude in der südenglischen Grafschaft Dorset, in dem einst der englische Schriftsteller und Dichter Thomas Hardy arbeitete, ist durch ein Feuer schwer beschädigt worden. In dem Reihenhaus in der Stadt Dorchester, die in Hardys Romanen als Casterbridge vorkommt, befand sich Mitte des 19. Jahrhunderts das Büro des Kirchenarchitekten John Hicks. Dieser stellte Hardy im Alter von 16 Jahren als Lehrling ein. Hardy arbeitete danach in London als Architekt, bevor er 1874 durch die Veröffentlichung seines Buchs »Am grünen Rande der Welt« mit dem Schreiben erfolgreich wurde. Die Architekturkenntnisse des Autors spiegeln sich auch vermehrt in Ortsbeschreibungen seiner Werke wider. Zum ersten Mal in seiner 47-jährigen Geschichte ist der Kennedy-Preis des John F. Kennedy Center für darstellende Künste in Washington an eine Institution verliehen worden. Am Sonntagabend erhielt das berühmte Apollo-Theater in New York City die Auszeichnung, die als höchste Ehre der USA für künstlerische Leistungen gilt. Das 1914 eröffnete Apollo-Theater im New Yorker Stadtteil Harlem ist eine der bekanntesten US-Veranstaltungsorte, an denen fast ausschließlich schwarze Musik aufgeführt wird. Künstlerinnen wie Ella Fitzgerald, Gladys Knight und James Brown starteten dort ihre Karrieren. Weitere Preise gingen unter anderem an die Singer-Songwriterin Bonnie Raitt, den Filmemacher Francis Ford Coppola und die Rockband Grateful Dead.
Zwei Buchstaben und zwei Zahlen. Für die einen sind sie völlig bedeutungslos, für die anderen bedeuten sie die Welt. DT64, das Jugendradio der DDR, hatte Kultstatus, vielleicht wie kein anderer Radiosender in Deutschland. Anfang der 1990er sollte er abgeschaltet werden. Darauf haben zehntausende Menschen protestiert, sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Also, worin liegt das Geheimnis des Phänomens DT64? Das Buch Power von der Eastside Jugendradio DT64, Massenmedium und Massenbewegung, geht dieser Frage nach. Das Buch war lange Zeit vergriffen, aber jetzt erscheint anlässlich von 60 Jahren DT64 eine Neuauflage. Und mein Kollege Florian Brückner erzählt die Geschichte.
Dieser Sender war mehr als nur ein Radiosender.
Wenn ich jetzt aus Versehen mal einen anderen Sender anhabe, kommt mir echt das Kotzen.
Dieser Sender hat die Massen bewegt und eigene Hymnen bekommen. Er war Social, bevor es Social Media gab.
Durch diese enge Verknüpfung zwischen Sender und Hörenden.
Und er wurde zum Ursprung einer ganzen Bewegung. DT64, das Jugendradio der DDR. Für Alexander Pelemann ist DT64 das alles und noch viel mehr. Er ist einer der Autoren der Neuauflage von Power von der Eastside.
Power von der Eastside, das war der wichtige Slogan von DT64 damals und wurde dann eben zum Selbstermächtigungs- und Identitätsslogan für die Rettungsbewegung.
Genau diese Rettungsbewegung spielt eine besondere Rolle in dem Buch. Sie formt sich Anfang der 90er Jahre, als der Sender im Zuge der Wiedervereinigung abgeschaltet werden soll. DT64 war so populär, dass die Pläne zur Schließung landesweit Proteste ausgelöst und Zehntausende auf die Straße getrieben haben. Und das, obwohl DT64 ursprünglich gar nicht als dauerhafter Radiosender geplant war. Die Geschichte beginnt 1964, das Deutschlandtreffen der Jugend in Ost-Berlin. Ein jugendlich klingendes Radioprogramm soll 4 Tage lang über das Treffen berichten. Und das kommt so gut an, dass es verlängert wird. Der Sender war konform genug, um nicht abgeschaltet zu werden und gleichzeitig rebellisch genug, um interessant zu sein für junge Menschen. So wurde DT64 über die Jahre eine feste Instanz und sowohl Schauplatz als auch Inspirationsquelle der Jugendkultur in der DDR.
DT64.
Marion Brasch hat lange als Musikredakteurin und Moderatorin bei DT64 gearbeitet. Auch sie hat einen Beitrag für das Buch geschrieben. Es war die Zeit rund um die Wende und die friedliche Revolution, sagt sie, die entscheidend für die extreme Popularität von DT64 war.
Wir haben das widerspiegelt, was im Land passiert ist und natürlich vor allem das, was jungen Leuten damals durch den Kopf gegangen ist. Und es geht ja um die Zukunftsängste, wie geht es weiter in diesem Land? Und das war so in meiner Erinnerung der Moment, wo es losging, dass die Leute uns wirklich gehört haben, weil sie uns verstanden haben als Medium für sie.
Tragischerweise ist es auch die Wiedervereinigung, die letztlich das Ende von DT64 einläutet. Ein Sender, der großflächig in allen 9 Bundesländern sendet, passt nicht in die föderale Struktur der Öffentlich-Rechtlichen aus der BRD. Deshalb soll DT64 am 31. Dezember 1991 abgeschaltet werden. Die Entscheidung löst ein Erdbeben aus.
Das hat dann einfach mitgerissen. Spontan gab es in Neubrandenburg, in Dresden, in Berlin und sonst wo Aktionen. Hungerstreik wurde ausgerufen und Sitzblockade vom Ministerrat und all solche Dinge. Und damit war aber dieses Fanal schon mal in der Landschaft und dieser Schock. Es könnte also wirklich passieren. Wir könnten unseren Sender verlieren.
Es entsteht eine Massenbewegung. Die Hörerinnen und Hörer verbünden sich mit der Belegschaft von DT64 und kämpfen gemeinsam dafür, dass ihr Radio weitersenden darf.
Dass die Leute gesagt haben, wir brauchen diesen Sender, der ist wichtig für uns und so, das hat uns unglaublich beflügelt. Und das hat es, glaube ich, so noch gar nicht gegeben, dass so ein Radiosender nicht nur so Sympathien fängt und Menschen für sich einnimmt, sondern dass das auf Gegenseitigkeit beruht.
Nicht nur auf den Straßen demonstrieren Zehntausende, auch Prominente kämpfen für DT64. Als David Bowie von der drohenden Abschaltung erfährt, kommt er im Sender vorbei. Udo Lindenberg fertigt einen Demo-Sonderzug nach Pankow ab und Gregor Gysi moderiert eine eigene Radiosendung.
Also Sie tanzen gern mit.
Ich tanze wunderbar, ja. Aha. Können Sie auch gut tanzen?
Nein, aber dafür mache ich es gerne.
Ich stehe auf der DT64!
Die Proteste schaffen es zwar, das Aus von DT64 zu verzögern, verhindern können sie es allerdings am Ende nicht. Ab Ende 1991 werden die Frequenzen immer weiter reduziert, die Reichweite schrumpft. Ende Juni 1992 wird schließlich die letzte Sendung über UKW ausgestrahlt.
DT64, 30. Juni 1992, der letzte Tag von DT64 auf Ultra-Kurzwelle. Die letzten 10 Minuten in Berlin und Brandenburg sind angebrochen.
Ja, das war natürlich bitter, weil es im Prinzip das war, was mit dem ganzen Land passiert ist. Also dieser Tod auf Raten. Also das war schon bitter, das zu sehen.
Und trotzdem, die Massenbewegung, das öffentliche Demonstrieren ohne Angst, das Eintreten für die eigenen Rechte, Träume und Wünsche, wie Gesellschaft sein kann. Für Alexander Pelemann gehört all das zu dem, was bleibt von DT64.
Wo kommen die Ostdeutschen vor? Wie kommen sie vor? Wer redet über sie? Wie sind die Entscheidungsebenen und so weiter und so fort? Und das stimmt auch, dass das für viele dieser jungen Menschen die erste Demokratieerfahrung war im Sinne einer versuchten Involvierung.
Man spürt sie immer noch, die Power von der Eastside.
So heißt das Buch Power von der Eastside, Jugendradio DT64, Massenmedium und Massenbewegung. Hat rund 380 Seiten, ist erschienen im Ventilverlag und kostet 28 Euro. Ja, DT64 war nicht der einzig beliebte Jugendradiosender der DDR, der vor 60 Jahren an den Start ging. Denn für eine ganz bestimmte Gruppe von in Westdeutschland lebenden Menschen lösen diese Klänge viele Erinnerungen aus.
Burası Westdeutscher Rundfunk Köln Radyosu. Almanya radyolarının günlük Türkçe yayınına başlıyoruz.
Am 2. November 1964 begann Köln Radio Su beim WDR zu senden, türkischsprachig, täglich abends für vor allem die türkische Community, die sogenannten Gastarbeiter. In einer Zeit ohne Internet und Satelliten-TV ging es also zum einen darum, immer wieder einen Bezug zum Land zu bekommen, politisch, gesellschaftlich gesehen, und natürlich auch darum, das Ankommen in Westdeutschland zu erleichtern. Seit 2 Jahren, seit 2022, heißt Köln Radio Su Cosmo Türkçe, erscheint als Podcast, und Leiter der Redaktion ist Tuncay Özdamar im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Sie sind mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen, das war 1990. Genau. Ihr Vater hat bereits in Deutschland gearbeitet. Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen an Köln Radio Su?
Ja, mein Vater hat mich einfach in die Hand genommen sozusagen, als ich frisch in Deutschland war, am ersten Tag, dann in ein Teehaus gebracht, und dann ich habe da was gehört abends, und dann habe ich gesagt, ja Papa, was ist das? Er sagte, ja, das ist Köln Radio Su. Das war eine Radiosendung. Zum ersten Mal habe ich das kennengelernt, also diese Sendung. Und dann, ja, eines Tages, ohne zu ahnen natürlich, dass ich eines Tages selber ein Teil von diesem wunderbaren Radio sein würde.
Mhm. Köln Radio Su, da habe ich ja schon gesagt, grob gesagt ging es um Informationen über die Türkei und das Leben in Deutschland. Das heißt, was wurde da alles im abendlichen Programm gesendet?
Also es ging ja darum, dass man die neuen, besser gesagt die damaligen sogenannten Gastarbeiter mit Informationen versorgen wollte. Also die waren neu in Deutschland, ab 64 sind sie gekommen nach Deutschland, das auch der Zeitung, wo mein Vater übrigens nach Deutschland gekommen ist. Diese Menschen brauchten Informationen, die brauchten aber auch ein ich würde sagen, so eine seelische Heimat. Also man hat auch Musik gespielt aus der Türkei, man hat die Informationen aus der Türkei geholt und darüber berichtet, aber man hat auch mit Musik diesen Menschen ein Stück Heimat gegeben. Und dann die haben sich zu Hause geführt dadurch. Und das ist jahrelang so gegangen. Also die ersten Gastarbeiter sollten ja nach der Annahme von der deutschen Regierung nach 2 Jahren zurück wieder in die Türkei. Aber das ist nicht passiert. Die sind hier geblieben. Sie haben ihre Familien geholt. Und dementsprechend hat sich auch der Inhalt der Inhalt von Kölner Düsse auch geändert natürlich. Der Fokus wurde langsam mit der Zeit auf Deutschland gerichtet.
Ja, wie ist das heute? Es gibt ja das Internet, es gibt über das Fernsehen direktes türkisches Programm, türkische Medien. Warum braucht es denn weiterhin ein türkischsprachiges Programm?
Also es ist so, dass die neuen Generationen zwar mehr Deutsch sprechen in Deutschland als Türkisch, aber viele fühlen sich auch in der türkischen Sprache, wie ich vorhin gesagt habe, auch zu Hause. Wir haben hier zum Beispiel in der Redaktion Studentinnen, die kommen zu uns und dann die sagen, ja, ich wollte die Sprache auch ein bisschen besser lernen, meine türkische Kenntnisse verbessern. Das ist eine Gruppe, das ist die neue Gruppe. Es gibt aber auch eine Gruppe, die zweite Generation, dritte Generation, die sprechen noch Türkisch und die wollen noch Informationen auf Türkisch haben. Mhm. Und es gibt eine neue Welle von Türken und Türkinnen, die in den letzten Jahren, insbesondere nach den Gezi-Protesten, in den letzten 10 Jahren besser gesagt, nach Deutschland gekommen sind. Das ist eine junge Gruppe, die sind gut ausgebildet, die sprechen eine Fremdsprache. Und auch diese Leute wollen Informationen über das Land, also wo sie jetzt hingekommen sind, besser gesagt, über Deutschland, Informationen auf Türkisch haben. Und es gibt auch jede Menge Menschen, die in der Türkei sind und die uns hören. Wir kennen das zum Beispiel über unser Facebook-Account. Wir haben auch zum Beispiel 20.000 Follower in Istanbul über Facebook. Das
genau,
ist interessant.
Entschuldigung, dass ich da unterbreche, natürlich. Aber das Verbindende ist sozusagen die Sprache, die Muttersprache. Und das heißt, genau. Dadurch gibt es auch eine besondere Verbindung, inwiefern auch direkt zur Community.
Genau, so ist es. Und dann diese Menschen in Istanbul zum Beispiel, die wollen wissen, was in Deutschland los ist. Aber vor allen Dingen wollen sie wissen, wie berichtet überhaupt Kosmo Türkçe über dieses Thema? Weil die Medien in der Türkei sind bekanntlich ja in der Hand der Regierung, Erdogans Regierung, die kontrolliert über 90% der Medienlandschaft und deshalb braucht man verlässliche, seriöse und gut recherchierte Informationen und Themen. Das bieten wir als Kosmo Türkçe.
Und heute feiern Sie Geburtstag. Gibt es da auch etwas Besonderes, etwas Spezielles dann anlässlich des 60. Geburtstages im Programm?
Wir haben tatsächlich die älteren Redakteure zu Wort kommen lassen. Und das sind wunderbare Leute. Das sind auch meine Vorbilder. Die sind legendäre Leute, muss ich sagen. Ich bin wirklich so begeistert. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Telefonat mit Yüksel Pazarkaya, mit einem meiner Vorgänger. Und dann meine Stimme hat gezittert, glaube ich, am Telefon. Ich habe in Bremen gewohnt, der in Köln. Und dann habe meinen ersten Radiobeitrag angeboten. Der sagte, ja, Herr Özdemir, machen Sie das. Also diese Leute kamen zu Wort und sie haben erzählt, was sie damals erlebt haben, wie sie diese Migrationsgeschichte von Deutschland mit Kölner Düsse begleitet haben. Es gab auch zum Beispiel lustige Anekdote, da haben sie Lieder gespielt im Radio, Musikstücke und es gab Hörer und Hörerinnen, die haben diese Lieder für sich als Botschaft verstanden, so haben sie gesagt. Ja, dann einige sind gekommen, dann vor der Tür auf die Moderatoren gewartet oder so. Es gibt auch ganz, ganz lustige Sachen. Und wir hatten unheimlich schöne Erinnerungen gesammelt von diesen Leuten. Und wir haben natürlich auch ein Programm von Cosmo im deutschsprachigen Programm einen Schwerpunkt dazu gehabt. Wir haben mit dem Vater von Eko Fresh gesprochen, Nedim Hazar Bora, der erzählt erzählt hat, eben wie er dieses Radio erlebt hat selber. Der ist ja selber Musiker und in Deutschland hat er unheimlich viele Projekte in Sachen Migration gemacht, auf die Beine gestellt. Und dieser Mensch, dieser Musiker hat erzählt, wie viel Einfluss Kölnradio Sur auf ihn hatte. Und das war alles wunderschön zu hören.
Kölnradio Sur, heute Cosmo Türkçe als Podcast, feiert Geburtstag. Vor 60 Jahren lief die allererste türkische Sendung im WDR und Tuncay Özdamar leitet den Podcast. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Und zur Feier des Tages hören wir jetzt noch Cem Karaca. Da würde ich natürlich auch gerne von Ihnen wissen wollen, was verbinden Sie mit diesem ja großen Popstar der Türkei, der in den 80ern ja auch in Deutschland gelebt hat?
Cem Karaca, der musste die Türkei verlassen 1980. Vor dem Militärputsch konnte er rechtzeitig nach Deutschland kommen, hat er hier in Deutschland seine Musik gemacht. Und seine Musik wurde auch in Kölnradio auf Kölnradio gespielt, weil er auch dort die Deutschländer, die sogenannten Almancılar, thematisiert hat. Und er hat also hier in Deutschland sofort erkannt, dass diese Gruppe von Menschen auch musikalisch begleitet werden müsste, und das hat er auch gemacht, Cem Karaca, legendär. Inzwischen ist er auch über 20 Jahre tot.
Sagt Tuncay Özdamar und Cem Karaca mit Mein deutscher Freund jetzt bei uns im Programm.
Türkisch Mann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland. Arbeit wartet dort auf dich. Nimm die Zukunft in die Hand. Harte Arbeit, harte Mark. Türkisch Mann, noch weißt du nicht, dass du eintauschst Menschlichkeit gegen eine Fließbandschicht. Er glaubt so fest daran, oh, so fest daran. Freund ist jeder deutsche Mann. Mein Freund, der Deutsche. Mein Freund, der Deutsche. Arkadaşım Alman. Arkadaşım Alman. Türkisch Frau, du bist gewohnt an Hausarbeit im Heimatort. Putzen wird hier gut entlohnt. Hörst du auch ein gutes Wort? Fremde Sprache, kein Kontakt zu der Frau vom gleichen Haus. Gastfreundschaft war zugesagt und jetzt heißt es Türkenraum. Sie hoffte fest darauf, oh, so fest darauf, Freundin wird die deutsche Frau. Meine Freundin, die Deutsche. Meine Freundin, die Deutsche. Arkadaşım Alman. Arkadaşım Alman. Sollt unsere Hoffnung sein, da wo jetzt noch Schranken sind. Reiß sie nieder, stampf sie ein, baut die Brücken zum Verstehen. Herzen brauchen keine Sprachen. Eine Welt wird neu erstehen, ganz neu erstehen. Wenn ihr wollt, ihr könnt es schaffen. Türkisch Frauen, Mann und Kind. Türkisch Frauen, Mann und Kind. Euer Traum wäre dann erfüllt. Mein deutscher Freund. Mein deutscher Freund. Mein deutscher Freund. Mein
Cem Karaca, mein deutscher Freund, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Fundstück.
Die Partys der kanadischen Künstlergruppe Intersystems waren von LSD inspiriert und fanden bevorzugt jenseits gängiger Locations statt. Mit dichten Verbindungen aus Licht, Sound und Text hat das Kollektiv intensive Erlebnisräume erzeugt und wurde 1967 schnell zu einer anerkannten Größe im Multimedia-Bereich der Avantgarde. Die von John Mills Cockell mit einem brandneuen Moog-Synthesizer erzeugte obskure Musik konkret ist dabei Grundlage für makabre Erzählstränge. Die kamen von Blake Parker und wenn der in der Episode A Cave in the Country Tod und Gewalt thematisiert, ist das nicht morbid, sondern genial absurd.
Once upon a time, Harry found a cave in the country. Seeing what a nice cave it was, and thinking it was a better place to live than his house in the city, he decided to stay there. One day, his mother wondered what had happened to Harry, and got the other women in their neighborhood to help her look for him. When they found him in his cave, they asked him to come home. But he said he liked it there and would not come home. So they killed him. It is the end.